Im Jahre 1356 erließ der Kaiser ein Gesetz, die Goldene Bulle. Dieses Werk, von dem illustrierte Abschriften verbreitet wurden, regelte ein für allemal die deutsche Königswahl. 7 Kurfürsten wählen den König. Einer von ihnen, der Erzbischof von Mainz, soll innerhalb von 30 Tagen die anderen 6 Kurfürsten zur Wahl nach Frankfurt einladen. Sie dürfen höchstens 50 Bewaffnete mitbringen und sie erhalten das Recht, durch fremde Territorien zu reisen, ohne dafür zahlen zu müssen. Wer nicht nach Frankfurt kommt, verliert seine Stimme. Wenn sich die Kurfürsten nicht innerhalb eines Monats einigen können, sollen sie nur Brot und Wasser zu sich nehmen bis zur Entscheidung. Alles war peinlich genau festgelegt, denn die ewigen Streitigkeiten um die Königswahl sollten ein für allemal beseitigt werden. Der König profitierte von der goldenen Bulle, aber die wirklichen Gewinner waren die Kurfürsten. Sie hatten dem neuen Gesetz zugestimmt und sich dafür weitere Privilegien verschafft. An der Rheinpromenade in Mainz sind sie dargestellt. Selbstbewusste Herren, wie kleine Monarchen regierten sie ihre Länder. Während sich im Westen Europas geschlossene Staatsgebilde entwickelten, zerfiel Deutschland in Dutzende souveräne Hoheitsgebiete. Reichspolitik, das hieß für Karl Einflussnahme auf die Kurfürsten. Er versuchte, die großen Erzbistümer Köln, Trier und Mainz mit seinen Verwandten oder Freunden zu besetzen. Wenn das nicht gelang, sicherte er sich das Wohlwollen der Länder durch Bestechung. Zur Rheinpfalz hatte Karl gute Beziehungen, denn er war mit Anna von der Pfalz verheiratet. Brandenburg und dessen Kurstimme gehörte ihm seit 1373. Sachsen war politisch abhängig vom Kaiser und unterwarf sich seinem Willen. Die letzte Kurstimme besaß Karl IV. Mit dem Königreich Böhmen selbst. Durch geschickte Diplomatie verschaffte er sich überall Respekt. 1375 unternahm Kaiser Karl eine Reise nach Lübeck, dem Haupt der Hanse. Die Hanse hatte einen Krieg gegen Dänemark gewonnen und wer im Norden Politik machen wollte, musste mit der Hanse rechnen. Mit den Reichsinsignien voran zog der Kaiser durch das Burgtor ein. Posaunen erklangen, die Straßen waren gesäubert und geschmückt, Jungfrauen in Seidenröckchen standen Spalier. Lübeck war freie Reichsstadt. Nur dem Kaiser musste man Steuern zahlen. Es blieb genug Geld für prächtige Bauten, die Lübeck neben Köln und Prag zur größten Stadt des Reiches machten. 11 Tage weilte der Herrscher an der Trave. Alle Kosten übernahm die Stadt, ohne zu klagen, denn vom Kaiser erhielt sie die wichtigen Handelsprivilegien und Monopole. Bronzeschmiede hatten einen repräsentablen Türklopfer für das Rathausportal angefertigt. Der Kaiser inmitten seiner Kurfürsten, ein Symbol des Reiches. Mit dieser Darstellung versuchten die Lübecker, Karl günstig zu stimmen, denn es standen schwere Verhandlungen an. Lübeck wollte seine Position im Norden sichern und den Kaiser gewinnen in dem Kampf um die Vormachtstellung an der Ostsee. Man tagte im Rathaus. Als Karl mit seinen Beratern an eben jenem Türklopfer vorüber das Gebäude betrat, sah er sich umfangen von einem Raum, größer und schöner als seine eigenen Gemächer. Schmeichelnd sprach er die Ratsleute mit Herren an, was sonst nur hohen Adligen zukam. Lübeck sollte ihm beistehen. Es ging um die Nachfolge des dänischen Königs. Die Herzöge in Mecklenburg wollten den dänischen Thron übernehmen und Karl stellte sich auf ihre Seite. Für Lübeck aber war dieser Plan ein Schreckgespenst. Alle Länder im Osten und Norden in einer Hand vereinigt. Man wäre den Mecklenburgern ausgeliefert. Die Hanseherren hatten eine gewichtige Stimme in der Nachfolgefrage des dänischen Königsstuhles. Sie dachten nicht daran, Karls Pläne zu unterstützen, sondern wiesen ihn ab. Ohne Erfolg reiste er nach Prag zurück, wo er 3 Jahre später starb. Die Männer in den Rathäusern waren mächtiger geworden als Kaiser und Könige.